ist das denn jetzt mit dem Fachkräftemangel? Gibt es denn überhaupt? Und wenn ja, welche Branchen, Unternehmen und vor allen Dingen, welche Jobs sind betroffen? Sehen Ingenieurinnen und Ingenieure einer ähnlichen Entwicklung entgegen, die es sie in den 90er Jahren gab, als strukturelle Umbrüche zu einer größeren Entlassungswelle führten? Laut Bundesagentur für Arbeit waren im dritten Quartal 25 gut 57.000 Personen auf der Suche nach einer Anstellung in Ingenieur- oder Informatikberufen. Das ist ein Anstieg von 17,6% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Wir wollen da mal etwas genauer hinschauen. Und zwar nicht mit dem Blick in die Glaskugel, sondern mit Hilfe zweier Experten. Adrian Willig hat Luft- und Raumfahrttechnik studiert und viele Jahre Erfahrung bei Verbänden in der Industrie gesammelt. Seit 3 Jahren ist er Direktor des Vereins Deutscher Ingenieure, VDI. Ihm zur Seite steht Maximilian Stint, der für den VDI die Lage am Arbeitsmarkt für Ingenieurinnen und Ingenieure stetig im Blick hat und analysiert. Besonders in Zeiten wirtschaftlicher Transformationen sind seine Kompetenzen gefragt. Ja, und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Am Mikrofon sitzt Wolfgang Schmitz. Und natürlich herzlich willkommen, Herr Willig und Herr Stint.
Hallo.
Hallo, guten Tag. Ich
grüße Sie. Hallo. Ja, wir hatten das eben schon angedeutet, ein Hochschulabschluss ist inzwischen kein sicheres Jobticket mehr. Das galt lange vor allem für die Geisteswissenschaften. Betroffen sind aber auch inzwischen die Ingenieurwissenschaften. Was überwiegt da bei Ihnen? Ist das Sorge? Ist das Skepsis? Ist das Hoffnung? Ist da auch ein gewisser Anteil Aufbruchsstimmung mit im Mix? Ein bisschen von allem vielleicht?
Ja, wir stehen im Moment vor einer strukturellen Paradoxie, so möchte ich das mal nennen. Einerseits merken wir, dass die schleppende Konjunktur, aber auch der Strukturwandel sichtbar auf einzelne Ingenieurmärkte drücken. Das heißt, bedauerlicherweise führt das in einzelnen Branchen auch zu Stellenabbau. Das beschäftigt mich schon mit einer gewissen Sorge und Skepsis. Andererseits erleben wir aber auch, dass in bestimmten Branchen die Nachfrage nach Ingenieurinnen und Ingenieuren steigt. Ich denke jetzt an Bereiche Energie, Bauen, Digitalisierung. Und das wird nach meiner Einschätzung auch langfristig so sein. Und insofern ist allein ein Hochschulabschluss nicht allein ein Ticket für das gesamte Berufsleben. Das war aber vermutlich noch nie so, sondern es kommt darauf an, die Fähigkeiten, die Skills, die Kompetenzen ein Leben lang frisch zu halten. Also lebenslanges Lernen ist ein Stichwort und sich natürlich auch sehr stark mit der Praxis zu beschäftigen. Beide Punkte, über die sollten wir jetzt auch gerne miteinander sprechen.
Okay, gut. Einmal nachgehakt noch. Sie hatten gerade gesprochen, wo sich was tut, was Positives. Wo sieht es nicht so gut aus? Man denkt ja immer direkt an die Automotive-Branche.
Genau, zum Beispiel. Also wir haben gerade im Rahmen unserer VDI-Initiative Zukunft Deutschland 2050 eine aktuelle Befragung unter Ingenieurinnen und Ingenieuren gemacht. Und da wird beispielsweise ein bisschen kritisch gesehen die Branche Fahrzeugindustrie, aber auch die chemische Industrie, Metallerzeugung sind Branchen, in denen die Befragten, die dort beschäftigt sind, selbst derzeit gewisse Risiken sehen.
Mhm. Gibt es da Zahlen zu, Herr Stint?
Genau, wenn wir da einen Blick auf unseren VDI-EW-Ingenieurmonitor werfen, zeigt sich dieses Bild dann auch, beziehungsweise auch ein bisschen diese Gleichzeitigkeit, da wir einerseits einen starken Rückstand bei den Maschinen und der Fahrzeugtechnik sehen, gerade in Bayern beispielsweise sind es knapp 27% weniger Stellen, gleichzeitig herrscht da auch trotzdem weiterhin ein Mangel. Ja? Es gibt da trotzdem noch weitere Leerstellen, die da zu besetzen sind. Also man sieht das dann sozusagen da auch bei diesen Zahlen im Ingenieurmonitor.
Welchen Einfluss oder welche Einflüsse drücken besonders auf die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt? Es sind ja nicht nur die einzelnen Branchen, die betroffen sind. Ich denke da vor allen Dingen auf ein Schlagwort, das alle beschäftigt momentan, künstliche Intelligenz. Welchen Einfluss hat die auf den Arbeitsmarkt? Weil da sind ja auch Ängste mit verbunden in erster Linie, womöglich auch Hoffnung.
Genau, also man kann da, wenn man mal schaut, was da drauf wirkt, gibt es da die kurzfristige Effekte, mittelfristige, vielleicht auch langfristige. Also kurzfristig können wir sehen, dass die wirtschaftliche Lage, die Konjunktur, also auch auf den Arbeitsmarkt bzw. die Lage am Arbeitsmarkt wirkt. Mittel- und langfristig sind eben die Transformationen in den Branchen natürlich auch mit dabei. Also gerade im Automobilbereich sieht man das in der Chemie. Aber was Sie auch gesagt haben, gerade die Digitalisierung, Effekte von künstlicher Intelligenz, die sich dann da auch widerspiegeln und eben Branchen und Berufe auch wirklich massiv ändern und da ein großer Wandel stattfindet.
Transformation in einer Branche, das hat ja was Positives. Also da bewegt sich was, da ist eine Bewegung mit verbunden. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass man nicht unbedingt Abschied nehmen muss jetzt von der Fahrzeugtechnik und sagen muss als Ingenieur oder Ingenieurin, ich suche mir was Neues. Transformation heißt ja auch Wandel innerhalb einer Branche. Wie sehen Sie das?
Also zunächst mal vielleicht nochmal ein Einfluss. Wir werden ja in den nächsten 10 Jahren erleben, dass ungefähr 315.000 Ingenieurinnen und Ingenieure, aber auch IT-Fachkräfte altersbedingt ausscheiden. Das heißt, hier gilt es in kurz- und mittelfristig diese Lücke zu schließen. Also da entstehen ja auch Chancen für Ingenieurinnen und Ingenieure im Arbeitsmarkt. Wenn Sie jetzt nochmal danach fragen, was sind eigentlich so die Treiber und für diesen dann ist das der technologische Fortschritt. Und hier, auch das wissen wir aus einer aktuellen Befragung, nennen Ingenieurinnen und Ingenieure an erster Stelle KI und Automation. Und der Internationale Währungsfonds kalkuliert, dass in sogenannten fortgeschrittenen Volkswirtschaften bis zu 60% der Arbeitsplätze von KI betroffen sein werden. Das heißt, da wird es zu Veränderungen kommen. Das heißt nicht immer, die werden abgebaut, aber KI hat einen großen Einfluss, ist also ein Strukturtreiber, denn KI wird Aufgaben verändern, sie erhöht Produktivität, sie verschiebt aber auch Tätigkeiten. Und insofern wird auch der Weiterbildungsdruck, die Notwendigkeit, sich weiterzubilden, steigen. Da spricht man dann auch von Reskilling, ist ein Schlagwort. Und wir wissen eben, dass das nahezu 80% der befragten Ingenieurinnen und Ingenieure sagen, wir gehen davon aus, dass wir unsere Kompetenzen in den kommenden 3 Jahren erweitern müssen. Und da ist KI eben ein wesentlicher Treiber. Und insofern wird das notwendig sein, sich mit KI tatsächlich auseinanderzusetzen. Gleichzeitig, wenn Sie fragen, welche Einflüsse gibt es auf den Arbeitsmarkt, so gibt es natürlich auch Standortfaktoren, die sich positiv auswirken können. Wir denken einmal daran, dass wir in Deutschland Investitionen in Infrastruktur vorhaben. Wir wollen stärker in Verteidigung investieren. Es gibt Zukunftstechnologien auch im Bereich der Energie. Und das sind schon auch zentrale Hebel, die dafür sorgen werden, dass wir Ingenieurinnen und Ingenieure auch in diesen anderen Branchen brauchen. Also Wandel in bestehenden Branchen, aber auch Entstehung neuer Felder in neuen Branchen.
Angenommen, ich komme jetzt frisch von der Uni, von der Hochschule, bin Absolvent, Absolventin. Mit welchem Mindset gehe ich in mein Berufsleben? Denke ich da eher dran, ich spezialisiere mich jetzt nochmal, oder was heißt nochmal, ich spezialisiere mich, oder ich lasse mich generell, als Generalist ausbilden, eher in welche Richtung tendiert das Ganze eher? Und in welche Richtung sollte man tendieren, oder Frau?
Ich denke, dass wir da gerade gucken, auch auf die Spezialisierung schon Wert zu legen. Das ist schon entscheidend, da sich gut aufzustellen, gerade im Bereich eben der Zukunftstechnologien, aber eben, was wir auch gerade schon besprochen haben, also gerade KI, da kompetent zu sein, die Skills zu haben, damit umgehen zu können, auch ein Verständnis zu entwickeln. Sprich also nicht nur wirklich zu sagen, okay, ich weiß, wie ich das anwende, ich weiß, was ich in so ein Tool reinschreibe, dass es mir irgendwie hilft, sondern wirklich, okay, welche Logiken stecken dahinter, um das wirklich bestmöglich nutzen zu können. Und klar geht es auch darum, eben eine Expertise für neue Technologien zu entwickeln, also gerade auch grüne Technologien. Und gleichzeitig ist es ja so, umso tiefer, umso besseres Fachwissen ich habe, umso hebe ich mich auch hervor auf dem Arbeitsmarkt. Und so sind meine Chancen, gerade wenn man noch im Studium ist, sozusagen da rauszugehen, sich auf etwas zu fokussieren, immer sehr wertvoll. Gleichzeitig ist natürlich auch wichtig, dass man so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen kann, also einen guten Überblick verschaffen kann und in der Lage ist, auch Verknüpfung herzustellen. Das ist also auch schon eine Entscheidung.
Vor Jahren war immer wieder die Rede davon, dass Ingenieure, Ingenieurinnen, die sich profilieren wollen, vor allen Dingen auch in den sogenannten Soft Skills stark aufgestellt sein sollen, präsentieren können, vielleicht auch Fremdsprachen. Rückt das jetzt so ein bisschen in den Hintergrund, weil in einen Kopf passt halt nur ein bestimmtes Potenzial. Wenn da jetzt noch KI draufkommt und noch Automatisierung und was weiß ich noch alles. Wie sieht das Gesamtpaket aus? Inklusive womöglich Soft Skills.
Nein, das rückt nicht in den Hintergrund. Also einerseits, das haben wir gerade gesagt, steigt die Notwendigkeit, einfach auch fit zu sein in KI. KI-Kompetenz wird also zur Schlüsselqualifikation. Und wir wissen aus dieser Befragung im Rahmen unserer Initiative Zukunft Deutschland 2050, dass KI heute schon von Ingenieurinnen und Ingenieuren in großem Umfang eingesetzt wird. Überwiegend für Recherche, Dokumentation, Analyse von Unterlagen und dergleichen mehr. Aber das wird weitergehen. In Zukunft wird es darum gehen, auch selbst KI-Anwendungen weiterentwickeln zu können. Das heißt, Entwicklungs-, Produktion-, Service-Prozesse werden zunehmend eben datenbasiert. Sie werden vernetzt sein. Sie kennen das Stichwort digitale Zwillinge. Und insofern verändern KI-gestützte Systeme Tätigkeiten grundlegend. Und diese Skills und Fähigkeiten müssen Ingenieurinnen und Ingenieure mitbringen. Gleichzeitig braucht es natürlich weiterhin gewisse Kommunikationsfähigkeit, interdisziplinäres Arbeiten, Projektmanagement, Präsentationsfähigkeiten. Und das wird sozusagen beides. Das eine ist stärker so die fachliche Weiterentwicklung und der Anspruch, eben mit anderen zusammenzuarbeiten, über den eigenen Tellerrand hinauszugucken und auch diese Soft Skills zu haben, der wird natürlich bleiben und der wird auch in Zukunft wichtig sein.
Wenn ich da kurz noch was sagen darf, genau, weil das teile ich auch. Und es geht ja auch nicht darum zu sagen, okay, diese ganzen Skills, die habe ich dann, ich bin ausgelernt nach dem Studium etc., sondern was ja wirklich auch schon am Anfang gesagt habe, es geht darum, dieses lebenslange Lernen. Ja, es geht darum, sich weiterzubilden, am Ball zu bleiben und eben diese Skills auch immer weiter anzugreifen, aufzunehmen und eben weiterzuentwickeln. Und das ist aber wirklich ganz entscheidend.
Das wäre meine nächste Frage auch gewesen. Denn man kann ja nicht von den Hochschulen verlangen, dass sie einen fertigen Ingenieur, eine fertige Ingenieurin entlassen. Wer steht denn da neben den Hochschulen und neben dem Individuum, dass er auch den Willen, die Bereitschaft mitbringen muss, sich weiterzubilden, noch in der Pflicht? Sind es auch die Unternehmen?
Also am Ende ist es eine gesellschaftliche Aufgabe. Das bedeutet einerseits, wir als Gesellschaft müssen auch sozusagen Technik und Innovation stärker wieder in unserer DNA verankern, also dieses Mindset, dass man eben nicht mit Abschluss einer bestimmten Ausbildung oder eines Studiums quasi fertig ist, sondern das ist einerseits ein Mindset. Dann geht es aber auch sehr stark darum, welche regulatorischen Rahmenbedingungen finde ich? Wie ist nun die ökonomische Situation? Wer bezahlt welche Weiterbildung oder Umschulung? Was habe ich selbst als Einzelner? Was kann ich beitragen? Wie mobil bin ich? Wie veränderungsbereit bin ich? Und am Ende geht es natürlich auch um Technologien. Und deswegen, und da wissen wir eben aus dieser gerade schon zitierten Befragung, dass 80% der Befragten sagen, also wir werden in den nächsten 3 Jahren, gehen wir davon aus, dass wir Kompetenzen erwerben müssen. Und es gibt auch eine sehr hohe Bereitschaft, das zu tun. Von daher betonen wir, dass es wichtig ist. Und man kann sagen, diese Weiterbildung oder auch dieses Reskilling, das wird der entscheidende Schlüssel werden, ob wir hier in Deutschland weiterhin führender Technologiestandort sein werden und ob die Wertschöpfung auch hier in Deutschland bleibt. Also von daher bleibt das wichtig, wird noch wichtiger als zuvor. Und das betrifft Unternehmen, die auch gucken müssen, leben wir das? Stellen wir entsprechende Zeitkontingente zur Verfügung? Geben wir Menschen auch finanzielle Unterstützung, wenn die das tun? Gucken wir zum Beispiel bei den Einstellungen nur nach Tätigkeiten oder schauen wir uns Kompetenzen und Profile an? Das betrifft aber auch Politik, die sozusagen auch insgesamt das zu einer Teil der Hightech-Agenda, Qualifizierungsstrategie in ganz Deutschland machen muss. Und wir müssen auch teilweise dafür sorgen, dass bestimmte Angebote ein bisschen übersichtlicher werden, weil wir wissen gerade aus dem Mittelstand, dass die teilweise eben zu unübersichtlich sind, die Angebote nicht finden. Also es betrifft alle, den Einzelnen, aber auch die Hochschulen, die Unternehmen bis hin zur Politik, die entscheidende und gute Rahmenbedingungen schaffen muss.
Bei der Gelegenheit, ich habe vor einigen Tagen mal auf das Angebot des VDI Wissensforums geguckt. Das ist ja sehr breit aufgestellt. Also das ist jetzt nicht nur, wie vielleicht viele vermuten könnten, nur die rein technische Weiterbildung. Da wird viel mehr geboten. Das nur als kleiner Einschub. Ich habe vor kurzem über den Generationenforscher Rüdiger Maas gelesen, der sagte, dass bei vielen Uni-Absolventen am Einstieg in den Arbeitsmarkt einige Übersetzungsfehler, wie er das nennt, gäbe. So hätten etwa 62% eine völlig falsche Vorstellung von der Arbeitswelt. Sind da die Hochschulen irgendwie realitätsfremd aufgestellt? Oder wie erklären Sie sich das? Vielleicht sind Sie auch anderer Meinung als der gute Herr Maas.
Ich glaube, realitätsfern nicht unbedingt. Und was ganz interessant ist, dass wir vor kurzem jetzt auch einen Blick vorher geworfen haben. Weil wir haben mal geguckt, welche Vorstellungen haben beispielsweise Jugendliche auf den Ingenieurberuf an sich, um mal zu schauen, wie ist denn da eigentlich so die Vorstellung, wie ist das Bild auch bei dieser Generation, die sozusagen da vor der Entscheidung steht, was werde ich denn eigentlich? Und da herrscht auch so ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen beziehungsweise nicht ganz realitätsnahe Vorstellungen. Da wird das Studium vielleicht eher für abstrakt, für zu anspruchsvoll und vielleicht gar langweilig gehalten. Und es geht ja aber eher wirklich um was sehr Kreatives, was neu zu entwickelndes, Innovation zu schaffen. Und da anzusetzen ist dann schon sehr entscheidend, sozusagen das Bild zu konkretisieren, was können wir eigentlich prägen mit oder was kann man prägen oder beziehungsweise auch junge Menschen, wenn sie sich für dieses Studium entscheiden, auch in den Tätigkeitsfeldern die Zukunft der Mobilität zu gestalten, die Energiewende zu gestalten und dass man da das besser darstellt und auch transportiert. Und das knüpft eben auch an, was wir davor schon besprochen haben, dass das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, nicht nur der Schulen, der Hochschulen, sondern auch gerade des näheren Umfelds darzustellen, was man denn alles damit machen kann, um zu konkretisieren, was macht die Ingenieurin, was macht der Ingenieur.
Gut, es liegt ja auch an den unmittelbar Betroffenen, selbst dafür zu sorgen, innerhalb eines Praktikums in ein Unternehmen zu gucken. Ich meine, das ist ja eigentlich Auflage, vermute ich, bei den meisten oder allen Studiengängen. Aber das ist natürlich auch, die Betroffenen sind da wahrscheinlich auch selbst in der Pflicht, vermute ich einfach. Eine gedankliche Rolle rückwärts erstmal. Ich arbeite rein theoretisch jetzt, ich nicht mehr, aber ich rede mal von mir. Ich arbeite in einer kriselnden Branche, in der ich merke, dass die Einschläge näher kommen. Ich gehe mal Fahrzeugindustrie. Wie verhalte ich mich? Mich jetzt panisch in etwas Neues zu stürzen, macht ja wahrscheinlich wenig Sinn. Wie mache ich mich schlau, ob mein Job in Zukunft noch angesagt ist?
Da sollte man natürlich erstmal gucken, um sich zu vergegenwärtigen, was man denn alles kann. Sozusagen zu gucken, welche fachlichen Skills habe ich, wenn ich sage, okay, im Automotive-Bereich, da kann ich XY, aber jetzt auch zu gucken, was geht darüber hinaus, welche Skills habe ich noch, beispielsweise im Projektmanagement, um sie zu vergewärtigen, wo sind meine Stärken und wo sind vielleicht auch Anknüpfungspunkte für andere Branchen, wie kann ich mich auch selber weiterentwickeln, wie kann ich mich upskillen und aber auch vielleicht auch reskillen, sozusagen das drüber zu schauen, offen zu sein für eben auch so ein lebenslanges Lernen, aber auch das Netzwerk zu suchen, um das mal abzuklopfen, zu gucken, okay, wie gut sieht es denn bei mir aus? Welche Möglichkeiten bestehen denn? Und da bieten sich natürlich gute Netzwerke an, wie beispielsweise auch im VDI, wo es also die breite Masse gibt, wo man gucken kann, okay, was gibt es noch für andere Bereiche? Wo kann ich eben Verknüpfungen herstellen? Wie kann ich mich organisieren? Und so ein bisschen selber zu reflektieren, wo stehe ich und was gibt es auch für Möglichkeiten? Und das wirklich auf einem guten Level. Und da bietet sich dann beispielsweise gerade solche Netzwerke wie bei uns sehr gut an.
Herr Willich, Sie hatten eben von der Bereitschaft gesprochen, die vorhanden sei. Momentan gibt es ja reichlich Diskussionen um die leistungsunwillige Jugend. Sie lächeln schon. Wie sehen Sie diese Forderungen nach attraktiven, weil sinnvollen Arbeitsverhältnissen, die die Jugend ja einfordert? Ist das eine Forderung nach mehr Bequemlichkeit? Ach, wahrscheinlich nicht.
Also aus meiner Sicht helfen Pauschalurteile nicht. Also mir begegnen in meinem beruflichen Alltag jede Menge motivierte junge Leute, die für ihre Sache brennen. Die sagen, ich habe einfach großen Spaß daran, an dem, was ich tue. sei es nun, weil ich moderne Medizintechnik entwickle oder sei es, dass ich bei erneuerbaren Energien mitmache oder mich um automatisiertes Fahren kümmere. Also mir begegnen viele Menschen, die auch sehr leistungsbereit sind. Und der Wunsch, etwas Sinnvolles zu tun, ist für mich auch kein Gegensatz zu Leistung. Ne? Menschen wollen ja irgendwo einen Purpose in dem sehen. Und da ist ja auch gerade der Ingenieurberuf ein Beruf mit Sinn und Purpose. Denn wir machen im Prinzip mit allem, was wir tun, die Welt ein bisschen besser. Egal, ob wir Städte an das Klima anpassen, ob wir den Klimawandel bekämpfen, ob wir sagen, wie können wir den Krebs besiegen oder wie können wir vielleicht in der Pflege durch humanoide Roboter Erleichterungen herbeischaffen. Alles sind Tätigkeiten, bei denen man irgendwo einen Sinn hat. Und von daher finde ich diese Pauschalurteile falsch. Und ich sehe auch meine persönliche Motivation darin, Menschen zu motivieren, den Weg zu gehen, Dinge zu tun, die sie gern tun. Übrigens, das knüpft nochmal an das an, was Sie gerade gesagt haben oder gefragt haben, was kann ich tun in einer krisenden Branche? Da gehört dann natürlich auch so ein Stück weit der Mut dazu zu sagen, Mensch, ich schreibe mal auf, was ich alles schon kann. Ich mache ein persönliches Kompetenzprofil. Und hier können wir auch als VDI dazu beitragen, Beispiele von Menschen zu zeigen, die vielleicht den Wechsel in eine andere Branche geschafft haben, die zunächst Zweifel hatten, traue ich mir das zu, und dann plötzlich in einem anderen Tätigkeits- oder Berufsfeld erfolgreich sind. Ich glaube, da haben wir auch eine Verantwortung, solche Beispiele zu zeigen. Und wie Maximilian Stinn sagte, da ist natürlich das Netzwerk des VDI ein enorm gutes Netzwerk. Da gibt es dann im Prinzip verschiedenste Angebote und man kann auch mit anderen sprechen, sagen, wie hast du eigentlich so eine Situation gemeistert oder wie ist es dir ergangen? Hast du dich dann da wohlgefühlt, dich in was Neues hineinzuwagen? Es hat also auch viel so ein bisschen mit Mut und traue ich mir das selbst auch zu tun.
Vor dem Hintergrund, von dem Sie gerade erzählt haben, weil die Transformation ist ja doch auch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Der Wirtschaft in Deutschland geht es ja nicht so dolle und eine gewisse Unsicherheit kann man dann auch vor diesem Hintergrund nachvollziehen. Was kann die VDI-Initiative Zukunft Deutschland 2050 bewirken vor diesem Hintergrund?
Also die Initiative Zukunft Deutschland 2050 bewirkt eine ganze Menge, denn wir möchten ein positives Zielbild sein und sagen, wo wollen wir gemeinsam als Deutschland in Europa hin und was müssen wir tun, damit wir da hinkommen? Das heißt, wie ist unsere Perspektive? Wo haben wir Chancen? In welchen Technologien können wir sozusagen reinkommen und was heißt das auch? Und insofern verbreiten wir auch mit dieser Zukunftsgestaltung, mit den handfesten Vorschlägen, die wir erarbeiten, auch ein Stück weit Zuversicht und das gibt Orientierung. Und wir sind auch das Netzwerk, was Menschen eben die Möglichkeit gibt, andere kennenzulernen. Hier gibt es Mentoring-Programme, hier gibt es verschiedene Netzwerke. Wir sorgen dafür, dass Praktika besucht werden. Das ist übrigens auch ein Element, wo dann sozusagen junge Leute erkennen, wie sieht es tatsächlich aus in diesem Berufsbild, indem wir ihnen Kontakte verschaffen zu Firmen, die lernen dieses Berufsbild kennen, sagen, oh wow, habe ich mir so gar nicht vorgestellt, ist ja doch noch cooler. Und Hochschulen sind ja auch dabei, praxisnäher auszubilden. Ich denke an Challenge-Based Learning und andere Modelle, die ja zunehmend bei Hochschulen eintreten. Also Fazit, unsere Initiative ist sehr gut geeignet, Orientierung zu geben. Und wir möchten auch die Menschen aufrufen, hier mitzumachen. Kommen Sie zum VDI und arbeiten Sie aktiv daran mit, wo es mit Deutschland in den nächsten Jahren hingehen soll. Denn das ist ja Ihre und eure Zukunft und am besten gestaltet man sie, wenn man einfach mitmacht.
Ich hatte mit dem Begriff Fachkräftemangel das Ganze heute eingeleitet. Wir hatten auch die ganze Zeit von Schulen, von Hochschulen und Universitäten gesprochen. Würden Sie jungen Menschen immer noch ein Studium empfehlen? Es gibt also Alternativwege.
Ich würde jungen Leuten grundsätzlich empfehlen, macht das, worauf ihr Spaß habt. Das, wofür ihr brennt und wo ihr sagt, das finde ich richtig cool. Und das kann ein Handwerksberuf sein, das kann aber auch ein Studium sein. Und wenn es ein Ingenieurstudium ist, dann umso besser.
Ja, dann bleibt mir nichts, als den Herren zu danken für die Zeit, die sie sich genommen haben. Und ja, ich sag mal, bis denn. Ciao.
Ciao. Vielen Dank, Herr Spitz.
Vielen Dank. Dankeschön.